was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem DNX Podcast. Und heute mit einem Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr, sehr lange freue, weil es bisher nicht hingehauen hat mit unserem Interview. Man mag es kaum glauben. Aber heute ist es endlich soweit. Herzlich willkommen auf dem DNX Podcast, mein lieber Ehrenfried Konter-Gromberg.
Grüß dich, Markus. Ich freue mich auch endlich dabei zu sein.
Ja, wer bist du und was machst du für alle Leute, die dich noch nicht kennen?
Also wenn ich von mir spreche, muss ich eigentlich immer Brigitte mit erwähnen, weil wir als Ehepaar die letzten Jahre Geschäftsmodelle auseinandernehmen, zusammensägen und selber das, was wir tun, aus dem Homeoffice seit 25 Jahren machen. Also wir gehören zu den Personen, die sehr früh im Homeoffice mit Smart Working begonnen haben, und darüber reden und sprechen wir. So gesehen sind wir recht fest angenagelt, während ihr ja viel unterwegs seid, sind wir quasi mit mobilen Geschäftsmodellen, also mit digitalen Geschäftsmodellen, aber quasi aus dem Homeoffice unterwegs.
Ja, aber Homeoffice ist ja schon mal mehr Freiheit, als irgendwo stuck zu sein in einem festen Job oder so. War das bei dir auch mal der Fall oder bei euch? Wenn ich von eurem Business rede, ist das ja immer Brigitte und du. Wart ihr auch mal angestellt vorher?
Brigitte ist tatsächlich 2-3 Jahre als Ingenieurin leitende Frau in einem Labor gewesen, bei der Umweltbehörde Hamburg, und hat da aber auch sehr drunter gelitten. Das ist eine strenge Hierarchie, die du da einhalten musst. Bei mir ist es de facto so, kein einziger Tag angestellt, also direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gegangen und bereue das bis heute nicht.
Wow, vor 25 Jahren waren wahrscheinlich auch noch andere Denkmuster und Denkansätze und Konventionen in der Welt als jetzt in 2018, wenn sich jemand direkt nach dem Studium selbstständig macht. Gab's da Gegenwind, gerade auch aus dem familiären Umfeld, oder hast du immer den Support, dich direkt selbstständig zu machen?
Absolut. Also mein Vater hat damals gesagt, Ehrenfried, mach wenigstens 3, 4, 5 Jahre, damit du so ein paar erste Rentenpunkte sammelst. Das heißt, der war wirklich auf ganz der klassischen Art und sagte, dann hast du wenigstens ein bisschen was in der Vita stehen, auf das du aufbauen kannst. Und mir war bewusst, dass wenn ich was aufbauen möchte, dass ich die Zeit auch nutzen möchte. So gesehen war damals, die Türen standen nicht weit für Selbstständigkeit. Es gab wenig Vorbilder. Und es hat auch dazu bedingt, dass wir die ersten Selbstständigkeit, also unsere erste Firma, recht klassisch aufgebaut haben mit Projektarbeit und strategische Beratung gemacht haben. Und da hatten wir noch nicht so den Blick für Geschäftskonzepte. Und da war unsere Verständnis von Selbstständigkeit, man holt sich einen Job, man arbeitet ihn sauber ab und stellt hinterher eine Rechnung. Das war quasi die Perspektive.
Und auch ganz wahrscheinlich ganz straight, so wie man es dann aus anderen Corporates kennt, von Montag bis Freitag, von 9 bis 18 Uhr. Und man hat sich kaum erlaubt, zwischendurch auch mal Pausen zu machen, oder?
Absolut. Wobei da der einzige Unterschied das war, dass wir von Anfang an aus dem Homeoffice gearbeitet haben. Und der Wandel im Kopf begann dann 1998, 99, als in Hamburg, da war Hamburg die führende Startup-City. Und hier ging ein Startup nach dem anderen an den Start, und wir haben das quasi von der Seite aus beobachtet, und irgendwann kam der Moment und sagten, dass mit diesem Internet wird die gesamte Gesellschaft verändern, da machen wir auch was. Und ehe wir uns versahen, hatten wir einen eigenen Startup und waren 4 Wochen vom Platzen der Dotcom-Krise online. Super gut.
Wollte gerade sagen.
Richtig, richtig klasse. Also, und haben diese ganze geschaukelt 2000, wo hier ein Startup nach dem anderen wirklich weggeblasen wurde. Und die sind ja auch nicht alle dumm gewesen, die Leute. Die haben richtig viel Zeit und Geld reingesteckt, und trotzdem gingen die alle in die Brüche. Unser eigener auch. Und in diesem ganzen Trümmerfeld, da kam der Moment, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, stopp mal, die digitale Welt bricht um. Alle haben irgendwelche Muster im Kopf von dem, wie man ein Business aufbaut. Aber irgendwas ist da auch nicht richtig gewesen. Und von dem Augenblick haben wir sehr, sehr genau hingeschaut. Und da beginnt eigentlich unsere zweite Karriere, wenn du so willst, nämlich die Faszination für Geschäftsmodelle und die Frage, hätte ich vorher es besser sehen können, was in einem Geschäftskonzept passiert? Und ich behaupte heute, es geht. Man kann Geschäftskonzepte vorausdenken und muss nicht nur Try and Error reingehen.
Ja, das ist das, was mich sehr an eurem Ansatz fasziniert. Dieses analytische und konzeptionelle, fast schon so ein Masterplan oder eine Blaupause, die ihr den Leuten geben könnt, bevor man dieses Trial-and-Error-Prinzip anwendet und einfach mal guckt, wo man landet. Also dafür echt höchsten Respekt. Du hast ja jetzt auch schon ein paar Mal auf der DNX gesprochen und deine Konzepte vorgestellt, sowohl auf der großen Bühne als auch in den Workshops. und das ja immer weiter perfektioniert. Hast du da vielleicht mal so ein paar Fallbeispiele oder so ein, vielleicht so ein Dreisatz oder eine Strategie, wie man angehen, wie man starten könnte oder loslegen könnte, wenn man die erste Idee für ein Businesskonzept hat oder vielleicht noch nicht mal eine Idee hat? Das waren jetzt einige Fragen auf einmal. Ja, ja.
Also der Grundsatz, nach dem wir arbeiten, ist, dass wir sagen, das, was du im Kopf sehen kannst, also was du im Kopf klar hast, das kannst du auch bauen. Und wenn ich falsche Bilder im Kopf habe, dann baue ich die falschen Bilder, wie wir damals bei unserem Startup etwas gebaut haben, wo wir hinterher gemerkt haben, stopp mal, das war gar nicht unser Ding und es war auch von der Konstruktion noch nicht gerade genagelt. Da waren mehrere Denkfehler in der Konstruktion. Und dann sind wir runtergegangen, haben gesagt, welche Bilder haben wir eigentlich im Kopf? Und wir merken, dass da eigentlich die Schublade gefüllt ist mit alten Berufsbildern. Und die sind dann ein bisschen digitaler Soße drüber gekippt und das funktioniert nicht. Und dann haben wir gesagt, welche neuen Bilder gibt es eigentlich, die ich im Kopf denken kann? Haben viele smarte Geschäftskonzepte auseinandergenommen, die Muster übereinander gelegt und dann kamen 5 Trassen raus, wo wir gesagt haben, da passiert ganz viel. Das sind die Produzenten, die Maker, die Händler, die Experten, die Services und die kreativen Konzepte. Und in dem Moment, wo man sagt, okay, das sind 5 Schubladen, die man einmal grob in die hinstellen kann und sich fragen kann, wo passe ich da rein, dann ist man schon einen Schritt weiter, weil man eine ganz andere Logik im Kopf hat, als zu sagen, ich werde Bäcker. Also du kannst heute mit dem Blog nicht Bäcker werden. Also die alten Bilder sind nicht mehr da. Und wenn ich jetzt aber sage, ich werde Händler, ich werde ein smarter Händler, habe ich einen neuen Aufsatz zu sagen, okay, dann bin ich im Bereich E-Commerce unterwegs, dann weiß ich handle mit Dingen, dann habe ich ungefähr schon mal den ersten Part meiner Rolle klar. Ein ganz anderes Ding, wenn ich sage, ich bin Experte, wobei wir nachher dann nochmal tiefer gehen und sagen, was ist ein Experte? Weil wenn ich sage, Feli und Markus, also ihr beiden seid Experten, dann müssen wir das erklären und sagen, was ist denn das für ein Geschäftsmodell, wenn ihr die DNX baut? Wo baut die ran? Und dann haben wir aus diesen Schubladen heraus, sind wir einen Schritt tiefer gegangen, haben gesagt, wenn man in dieser Schublade sich bewegt, was sind denn die Merkmale im Business Model, die dahinter stecken? Und da ist es so, dass wir bei den Services oder anderen immer wieder auf den Punkt kamen, dass es nicht um die Kanäle vorrangig geht, weil jeder hat eine Webseite, jeder hat vorne irgendein Frontend, jeder hat irgendwo einen kleinen Blog oder E-Mails, die er verschickt. Das ist alles da, aber es ist nicht entscheidend für das Geschäftskonzept. Letztlich ist es das Angebot. Und diese Angebote haben wir auf einer eine Produkttreppe, also ein Modell gebaut, die Produkttreppe.
Die legendäre Produkttreppe. Ich weiß noch, wie du alle weggeblastet hast auf der DNX und alle nur noch von der Produkttreppe gesprochen haben, weil das so einfach am Ende war, wenn du die Sachen zerlegt hast da auf der Bühne.
Und das ist nach wie vor das Phänomen. Wir haben also, ich habe Alexander Osterwalder persönlich die Hand geschüttelt, habe ihn kennengelernt, ist ein richtig taffer Mann, also einer der schärfsten Denker im Business Modeling, den es gibt. Und die Canvas ist wirklich gut. Und dieser Umbruch, dass wir Geschäftskonzepte nicht mehr mit der Excel-Tabelle rumbiegen, sondern sie erstmal aufzeichnen und sagen visuell im Gehirn, was passiert da eigentlich, das ist ihm zu verdanken. Aber der Moment, wo wir mit Personen, die alleine als Solopreneure arbeiten, die versucht haben, die Canvas zu benutzen, sind die regelmäßig in dem Teil versandet. Die haben also dann irgendwelche Striche reingemalt und dann wussten sie nicht mehr, wie die dritte Kammer heißt. Dann, am Schluss waren sie eher verwirrter, als dass sie beim Geschäftsmodell einen Schritt nach vorne gegangen sind. Dann haben wir die Canvas abgeräumt und auch andere Dinge und haben gesagt, ganz einfach, Schritt für Schritt. Mit welchem Produkt fängst du an und wie baust du es auf und haben dann bestimmte Sachen wie Longtail-Theorie und solche Dinge in die Produkttreppe eingebaut, so dass es auch digital fähig war, Konzepte zu denken. Und das ist inzwischen so weit, dass viele Personen so nach 10, 20 Minuten so einen ersten Kick bekommen und sagen, stopp mal, jetzt weiß ich, was in meinem Business-Versuch fehlt. Ich habe zwar ein, zwei Ideen, was ich verkaufe, aber ich habe keine Struktur in meinen Produkten. Und diese Qualität, also da hast du recht, arbeiten wir seit einigen Jahren jetzt dran. Wir verschärfen das immer weiter und nachdem wir die 5 groben Schubladen hatten, gehen wir jetzt tiefer. Und die Schublade, wo wir jetzt am tiefsten reingehen, sind die Expertenmodelle, weil es die zahlenmäßig stärksten sind.
Ja, kannst du nochmal so ein Beispiel dafür geben, wie eine Produkttreppe aufgebaut sein kann, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen für die Hörer?
Also ich mache das mal ganz kurz an eurer Produkttreppe, weil das
ja, ist der... Oder erzähl mal kurz, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Das ist nämlich auch eine ganz lustige Geschichte.
Als wir quasi diese Beobachtungsphase hinter uns hatten und sagten, wir müssen Geschäftsmodelle uns nochmal schärfer ansehen. Dann haben wir Startups auseinandergenommen und wir kamen relativ schnell dahin, dass wir sagten, es gibt unterschiedliche Gewichtsklassen, weil alle tun so, als wenn die einzige Möglichkeit, digital was zu machen, an der Startup ist. Und Startup ist mit Team, mit viel Geld, mit Gesellschaftern drum und dran. Also alles, was in Berlin läuft, ist so dieses Startup-Zirkus.
Das mit aber viel Funding und Venture Capital, ja, und Fremdkapital, wo man gar nicht auch manchmal so das Gefühl dafür verliert, dass es wirklich das eigene Geld ist und die Gefahr immer da ist, dass man eine hohe Burnrate hat, ne, dass man viel Geld ausgibt, aber wenig einnimmt.
Absolut. Und wir sind damals, als wir unseren Startup machten, genau dieses Lehrbuch abgeflogen, weil alle haben das gemacht. Und deswegen haben wir solche Sachen wie erste Finanzierungsrunde, zweite Finanzierungsrunde, dritte, du brauchst einen externen Berater, irgendein großes Financial House daneben und. Haben wir alles gemacht, nur um hinterher zu merken, Quatsch, hätten wir nicht gebraucht, hat uns nicht geholfen und es entsprach auch nicht unserer Kragenweite und unserem Typ. Und als wir dann unsere Sache abgeräumt hatten, waren auf dem Meer, also in diesem Trümmerfeld, bestimmte Geschäftskonzepte noch am Laufen, die eben ohne Kredite und so weiter gearbeitet haben. Die waren viel schlanker aufgestellt und das war so der erste Ding, dass wir gesagt haben, das ist smart, das ist ja richtig knuffig. Wenn man es schlanker aufstellt und trotzdem skaliert, die gleichen Tools nutzt, aber sie anders nutzt, habe ich eine viel höhere Flexibilität und Steuerbarkeit. So, und dann begannen wir, Muster zu suchen, weil das Denken hatte damals, als wir es analysierten, in Deutschland noch keiner. Und wir haben gesagt, in Amerika gab es Fallbeispiele, da haben wir einige schnell gefunden, in Deutschland war es viel schwieriger. Und dann sind wir quer durch alle Sachen durch und haben gesagt, wo sind Personen, die irgendwo diese Genetik in sich tragen? Und da lasen wir von zwei Personen, die durch die Welt reisen, ihr Handgepäck minimieren und irgendwie vorhaben, was Digitales, Nomadierendes aufzubauen. Und wir haben damals euch eine Leine rübergeworfen und gesagt, was macht ihr eigentlich? Und das Spannende ist, dass dieser Kontakt, der damals im Vorfeld des ersten Buches war, der war so nebenbei und hat sich aber bis heute gehalten. Und das Interessante ist, dass ihr damals, als wir zuerst ausgetauscht haben, selber noch nicht wusstet, wie euer Geschäftskonzept abgehen wird. Und seitdem sind wir an mehreren solcher Biografien dran, wo ich sagte, diese Genetik, diese smarte, diese schlank aufgebaute Genetik ist im Geschäftskonzept enthalten. Und wir beobachten die jetzt seit einigen Jahren, so seit 6, 7, 8 Jahren kontinuierlich und merken, es geht. Du kannst die Dinge aufbauen, ohne dass du diese alte klassische Startup-Logik im Keller quasi mitführst.
Und unser Vorbild damals war unter anderem dieses $100-Startup von Chris Gilbo, glaube ich, hat das Buch geschrieben. Also der Lean-Startup-Ansatz, Bootstrap, self-funded, keine Shares erstmal abgeben zu müssen im Gegentausch für Geld, sondern versuchen, aus dem positiven Cashflow so schnell wie möglich Cash oder Umsatz zu generieren, um das wieder zu reinvestieren, um die Firma dann größer zu machen.
Es gab damals so einige Impulse. Also einer, der dazu gehört, ist bestimmt auch Timothy Ferris. Und das ist witzig, ich habe damals Financial Times, auch die deutsche Financial Times, da gab es damals noch. Und die habe ich dann gelesen, so als alter Hanseat und so. Und dann ist dieses Buch drin von Timothy Ferris, ich sag ausgerechnet in der Financial Times, so ein amerikanischer Haudegen, besorge ich mir. Und ich weiß noch damals, wir haben es durchgelesen, Brigitte und ich, und haben uns sowas von geärgert, weil wir sagten, er hat sowas von recht, du musst es schlanker aufbauen, aber diese ruppige, raue Art, als Hanseaten müssen wir das anders denken. Und aus dem Grunde haben wir gesagt, Wir schauen uns die Amerikaner ganz genau an, weil die jetzt sehr, sehr clever sind, auch gerade in der praktischen Umsetzung, häufig viel weiter als die deutschen verknöcherten Denker manchmal. Aber sie sind manchmal auch reckless, also quasi ein bisschen rücksichtslos. Und diesen Code hat mir gesagt, wo sind Leute, die das anders denken? Und als wir mit euch dann die ersten Gespräche hatten, dachten wir, sieh an, da sind in Deutschland Personen, die haben die gleiche Sichtweise, aber nicht zwingend deswegen das amerikanische Mindset.
Bingo. Genau so war es. Wobei ich sagen muss, das Ganze, wie du ja eben auch schon gesagt hast, war bei uns relativ ungeplant. Wir hatten da nie so einen riesen Businessplan für entworfen, sondern haben erstmal gemacht, was uns intuitiv in den Schoß gefallen ist, aber auch verknüpft mit unseren Vorkenntnissen. Wir haben beide einen Event-Background, kommen aus der Online-Szene und haben quasi diese Dots connected, wie Steve Jobs sagen würde.
Und ich glaube, dieses Try and Error hat seine Berechtigung. Also die meisten sind eigentlich die letzten Jahre als selbstständige Try and Error gestartet. Entscheidend ist für mich die Frage, kommt man in die Handlung hinein und könnte man mit einer Systematik das Ergebnis verbessern? Und heute würde ich sagen, Try and Error ist immer besser als gar nichts tun. Aber noch besser als Try and Error ist, bevor man es ausprobiert, einmal eine Runde konzeptionell zu denken. Und dieses konzeptionelle Denken, glaube ich, kann in den freien Geschäftskonzepten eine wichtige Rolle einnehmen. Und aus dem Grunde zeichnen wir immer Diagramme und zeichnen die Produkttreppe und sagen, versuch eine Logik zu überlegen, eine Struktur im Kopf, damit du selber den roten Faden nicht verlierst.
Ja, die Produkttreppe, damals kannten wir uns ja leider noch nicht, als wir losgelegt haben, hat uns aber dann im Nachhinein sehr geholfen, die einzelnen Sachen dann wieder gerade zu ziehen, was wir dann irgendwann dann auch mit Hilfe der Community, die natürlich Gold wert ist und immer wieder Input gegeben hat und Demand eingefordert, also hat Nachfrage generiert hat nach neuen Produkten, die wir dann gelauncht haben, das Ganze dann doch was geordneter aufzustellen. Und da hat uns der Austausch mit euch natürlich sehr, sehr geholfen. Vielleicht kannst du jetzt mal auf die Produkttreppe dann vielleicht, wenn du das vor Augen hast, mit dem Beispiel DNX eingehen.
Okay, wenn wir das bei euch ansehen, dann ist die erste Frage, die wir immer stellen, was ist denn eigentlich in der Tragschicht, also in der, wo die Brot- und Butterprodukte stecken, so euer Kernangebot? Und das ist bei euch relativ einfach festzumachen, das sind eure Festivals. Das heißt, euer DNX Berlin, das Anfangskind, ist in der Mitte geblieben, ist stark und größer geworden. Ihr nennt es jetzt DNX Festival und das pinnen wir in der Mitte an und sagen, okay, die Festivals, das ist so der Baumstamm in der Mitte. Darunter habt ihr nach einer Zeit lang die Camps entwickelt. Das ist, wenn du so willst, ein kleiner Ableger, ein Kind davon. Hat eine ganz andere Motorik. Ihr habt kleine Gruppen irgendwo auf der Welt verstreut, ist aber auch ein Eventformat. Das bedeutet, ihr habt ein kleines Eventformat drunter geschoben. Und darunter in der Reichweite-Schicht habt ihr Marketing-Dinge. Das ist einmal die DNX Academy und das sind Videos, bestimmte Sachen und ganz unten das, was wir jetzt machen, Podcast, die Toolbox, Newsletter, also das, wo ihr eigentlich absolut die ganzen Sachen, wo ihr kostenlos Content rausgibt und sagt, Leute, kommt, das, was wir hier in der DNX machen, ist spannend, schnuppert mal rein. Und unten betritt man quasi die Treppe, lernt euch kennen. Ganz häufig springt man sofort ins Festival, merkt, da ist eine Community, da ist richtig Energie. Und in dem Moment, wo man da quasi Feuer und Flamme ist, wo ihr auch schon Geld verdient, weil auf dem Festival geht ihr nicht mit roten Zahlen raus, sondern mit schwarzen, dann baut ihr jetzt eine neue Stufe drauf. Das nennen wir die Super-User-Element. Und da überlegt ihr, was macht ihr in Zukunft, sei es ein DNX-Island oder was auch immer. Also sprich, diese obere Etage, an der schmiedet ihr noch. Aber das Gute ist, dass ihr in der Mitte eine ganz, ganz starke Tragschicht habt. Und das ist auch in meinen Augen die Erklärung, warum ihr so stark gewachsen habt, weil euer Kernprodukt, das Festival, eine richtig große Sogwirkung hatte. Und wenn wir andere analysieren, ist es häufig so, dass sie unten in der Reichweite ganz viel aufbauen. Also die haben einen starken Blog oder irgendwas. Wenn du aber hoch in die Tragschicht kommst, steht da gerade mal ein E-Book oder was weiß ich. Und das funktioniert dann nicht. Und das ist bei euch das Schöne. Ihr habt ein richtig tolles, sattes Festival. Und das wächst ja auch. Die Zahlen sprechen für sich. Die Leute können nicht genug davon bekommen. Da, glaube ich, ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht.
Ja, und die Produkttreppe an sich, war die jetzt Aufhänger für eins der Bücher, das ihr geschrieben habt? Und wie viele Bücher habt ihr mittlerweile geschrieben?
Also wir haben jetzt das dritte, also die Zeit der smarten Experte, was jetzt erschienen ist, ist das dritte Buch. Und im ersten Buch, da war die Produkttreppe in der Wertung, also da war es am Entstehen. Wir haben das in unseren Intensivgruppen immer wieder getestet, ob Geschäftsmodelle damit besser modelliert werden können. Es funktioniert. Und seitdem führen wir die in allen Materialien ein. Und das dritte Buch, was wir jetzt quasi über Experten geschrieben haben, dort haben wir alle Fallbeispiele von vornherein immer über die Produkttreppe analysiert. Und das sieht man dann auch in dem Buch, also dass man im Prinzip schaut, okay, da ist jemand, der ist ein Redner, ein Public Speaker. Wie sieht bei dem die Produkttreppe aus? Oder hier ist ein Autor, ein Serienautor. Wie sieht bei dem im Vergleich dazu die Produkttreppe aus? Das heißt, in dem Moment, wo ich so ein genormtes Modell habe, kann ich die nebeneinander legen und merke auf einmal, okay, wenn ich ein Speaker sein will, habe ich doch eine verschobene Produkttreppe zu dem, wenn ich als Autor unterwegs bin.
Ja, super, super spannend, weil das so veranschaulicht und exemplarisch ist, dass man sich dann sehr, sehr einfach danach in diese verschiedenen Modelle einordnen kann und dann sieht, wo sind noch meine Dark Spots oder wo brauche ich vielleicht noch ein weiteres Produkt, wo brauche ich eine Tragschicht, wo fehlt es mir einfach an Substanz. Und das neue Buch von euch, das heißt jetzt Zeit der Experten. Warum ausgerechnet jetzt im Jahr 2018 der Launch von dem Buch Die Zeit der Experten?
Die Zeit der smarten Experten haben wir es genannt, weil wir in dem Buch den Umbruch nochmal markieren vom klassischen Experten zum smarten Experten. Und warum haben wir uns von den 5 Typen, also Produzenten, Händler, Experten, Services, Kreativen, die Experten rausgenommen? Weil es einfach zu sehen ist, dass sie im smarten Geschäftskonzeptbereich der größere Block ist. Also wenn wir Workshops machen oder auf der DNX sprechen oder egal, wo wir sind und wir haben 30, 40 Leute vor uns und sagen, wie viel von euch haben ein Expertenmodell, kannst du fast sicher sein, dass 50% sind Experten. Dann hast du einige Produzenten dabei, du hast natürlich auch ein paar Amazon FBAs dabei, Productized Services sind auch der ein oder andere und die Kreativen auch, aber das sind...
Was kann das zum Beispiel sein, nur um die Begrifflichkeit mal zu klären?
Also ein Productized Service ist, wenn du eine Serviceleistung standardisierst und automatisierst, rausgibst. Das heißt, der klassische Serviceanbieter, ein Webdesigner, würde die Webseite alleine bauen, per Hand. Jemand, der ein automatisiertes Setup hat und quasi mit einem festen Standard oder auch mit festen Freelancern das so abarbeitet, dass er vorher schon sagen kann, was es klappert und einen Teil davon strukturiert wegzieht. Das ist dann jemand, der einen Productized Service hat. Das bedeutet, da ist nicht alles automatisiert, er macht auch noch Handarbeit, aber 80-90% der Routinen sind fest hinterlegt. Und in der digitalen Nomaden-Community ist derjenige, der da viel drüber sagen kann, Tim Chimhoy zum Beispiel mit seinem Tusche-Team, der ja im ersten Business-Konzept standardisiert Feuerwegepläne für Hotels zeichnet. Also oder andere Sachen. Das heißt, er hat eine bestimmte Sache im Cut-Bereich, die immer wieder reinkommt. Da hat er Freelancer, da hat er einen Ablauf. Und egal, ob er in Thailand sitzt oder ob er irgendwo anders unterwegs ist, die Aufträge kommen in der einen Schnittstelle rein und werden nach einem Schema immer wieder umgebrochen und bedient. Da ist er wenig kreativ, klack, 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 klack. Und dadurch kriegt er eine Schlagzahl, die andere nicht anbieten können.
Und das ist natürlich auch sehr gut skalierbar.
Ja, definitiv.
Aber jetzt nochmal zurück zu den smarten Experten, die jetzt wahrscheinlich genau in den Zeitgeist auch reinspielen. In das Jahr 2018 habe ich so das Gefühl, dass es immer mehr Leute gibt, die wirklich spezialisiert sind, die Experte auf ein Thema sind und sich damit dann selbstständig machen wollen.
Absolut. Und es kommen, glaube ich, 2 Sachen zusammen. Das eine ist, in dieser digitalen Transformation, in der wir voll drin stecken, sind die Experten diejenigen, die zuerst alle Tools ausgereift in der Hand haben. Das bedeutet, egal ob es das Smartphone ist oder das Mikrofon, in das du sprichst oder was das Laptop an Möglichkeiten hat, um Bücher zu erstellen oder. Die gesamten Plattformen, die draußen sind, sind wirklich gut. Das heißt, sie sind fertig und das waren sie schon vor einigen Jahren. Wir sind jetzt in der Lage, sie wirklich anwenden zu können. Und das ist beim Maker oder so nicht. Da sind auch schon die Sachen sehr weit, aber nicht ganz so weit. Das ist das eine. Also wir sind weiter als die anderen. Das ist schneller. Das zweite ist, dass du tatsächlich dein eigenes Thema in einem Expertenmodell besser umsetzen kann. Also ihr seid exemplarisch. Also das Thema digitale Nomaden ist ein Thema, was aus eurer Biografie gewachsen ist. Eure Expertise zu diesem Thema habt ihr im eigenen Erleben gesammelt. Und ihr verdient mit dem, was ihr eigentlich seid, mit der Weitergabe des Fachwissens darüber, euer Geld. Das ist nicht, wenn du sagen würdest, ich bin ein Zahnbürstenmaker, also ich stelle Holzzahnbürsten her, kannst du damit auch Geld verdienen, aber es ist schwieriger, die Holzzahnbürste auf die eigene Biografie jetzt mal runterzubrechen. Also ich will sagen, du kriegst viel schneller in einem Expertenmodell etwas aufgebaut, wo du auch intrinsisch reingehst und sagst, das ist mein Thema, dafür brenne ich, das finde ich gut und da will ich nicht nur 1-2 Jahre dran arbeiten.
Ich weiß, dass wir bei uns in der Community auch viele Consultants und Coaches haben, die Experten in ihrem eigenen Bereich sind. Wie könnte für Coaches beispielsweise eine klassische Produkttreppe aussehen aus dem Bilderbuch, wie ihr das dann gerne oder wie ihr das in dem Buch veranschaulicht?
Also wir nehmen erstmal den klassischen Coach, der noch nicht ortsunabhängig ist. Der hat also ein kleines Büro oder irgendwo auch ein größeres, hat dort einen Raum, wo er mit Leuten 1-1 arbeiten kann Und ich sage mal, er macht Marketing-Coaching, also Positionierung, einfach um irgendein Thema zu nennen. Das heißt, ein Kunde kommt zu ihm und sagt, ich habe meine Firma so und so aufgestellt, ich weiß noch nicht, ob das glücklich ist. Er setzt sich mit ihm an den Tisch, sie reden drüber, sie machen Skizzen, es gibt einen Stundensatz oder ein Etat, am Schluss wird eine Rechnung geschrieben, der Kunde geht, ist zufrieden und man macht weitere Termine. Das ist so ein Ping-Pong hin und her. Und das stressig werden kann, wenn du mehrere Kunden parallel hast und nicht mehr weißt, wann du sie genau an den Tisch setzt. Also du musst die Termine sehr genau koordinieren. Wenn du jetzt nicht mehr in diesem Raum sitzen willst, musst du das ja quasi nach außen ins Digitale verlegen. Also du bist in Kalifornien und diese Person ist jetzt in Hamburg. Da könntest du skypen, das fällt jedem ein. Also die meisten Coaches machen als ersten Schritt, lassen sie uns nicht persönlich sprechen, sondern wie wäre es mit dem Skype-Termin. Okay, wenn ich das jetzt smartisieren will, ist dieser gesamte Prozess, dass ich mit dieser Person ins Gespräch komme, automatisierbar. Ich kann also ein Kalendermodul reinhängen, ich kann meinen Kalender freischalten, ich kann bestimmte Arbeitsabläufe, die ich vorher selber per Mühe gemacht habe, besser strukturisieren. Und du merkst, wir sind hier wieder in so einem strukturierten Productized Service, wo wir die Pakete besser packen. So, und dann kommt irgendwann der Moment, wo man sagt, stopp mal, muss ich denn die ganze Zeit persönlich dabei sein? Oder wäre es nicht schlauer, wenn ich bestimmte wiederkehrende Sachen einfach in einen Online-Kurs packe und ich sage diesemjenigen, bevor wir skypen, schauen Sie sich doch einmal diese 30 Minuten ein Video an. Und das machen die Personen tatsächlich. Das heißt, wenn der Nutzen, der Sinn der ganzen Sachen erkennbar bin, kann ich Ketten aufbauen, die auf einmal einen neuen Workflow ermöglichen. Und ich habe vor kurzem jetzt mit Mike Pfingsten gesprochen, der auch im Coaching solche Dinge sehr schlank aufbaut, der dann im Backend über Slack oder andere Dinge in eine strukturierte Kommunikation geht und plötzlich hast du Freiheiten, weil du 80-90% der Kommunikation auf diesen Portalen hast. Und in manchen Beziehungen bist du dann überhaupt gar nicht mehr in dem persönlichen Gespräch. Das heißt, du hast gar keine Begegnung mehr, keinen einzelnen richtigen realen Termin. Das wäre jetzt mal ganz klassisch bei einem Coach. Bedeutet, du müsstest die Treppe so aufbauen, dass du sagst, wie kommt am Anfang das Interesse an dem Thema, also das, wo du begleitest, in diesem Fall Marketing-Positionierung, könnte ein Newsletter sein. Dann könnte es einen Schnupperkurs geben oder irgendetwas anderes, was zeigt, ich verstehe was vom Thema. Und das, wozu ich spreche, ist vielleicht in einem bestimmten Bereich besonders relevant. So, und spätestens jetzt muss ich Webinar zum Beispiel, auch ein Podcast, alles Mögliche kann da unten stehen. Man sollte nicht zu viel machen. So, und dann kommt der Moment, wo man Geld verdienen sollte, die Tragschicht. Und jetzt ist die Frage, setze ich vorweg ein ganz standardisiertes Produkt, also sei es ein Buch, sei es ein Kurs, sei es irgendetwas, was der andere sich anschaut, ohne dass ich dabei bin, und springe dann auf das Angebot, wenn Ihnen das gefallen hat, Sie da einen Schritt weiter sind, wollen Sie mich persönlich sprechen, wollen Sie in eine Gruppe. Und häufig geht es dann später weiter mit Gruppenformaten. Also Brigitte und ich machen auch Mentoring in den letzten Jahren nur noch in Gruppen. Und das sind dann strukturierte Beratungsangebote. Und das kann man über diese Treppe so aufbauen, dass man versteht, okay, wie viel Energie muss ich unten investieren, dass oben das Ganze auch als Geschäftskonzept funktioniert.
Du hast jetzt gerade eure Gruppen-Mentoring Angebote angesprochen. Ist das dann in Seminarform? Und wo können Leute mehr über diese Events finden und überhaupt mehr über euch finden?
Also wir haben unser Programm, und das ist ein Typ, den wir identifiziert haben, ein Programmanbieter. Also wir sind klassische Programmanbieter, ist auf der Seite smartbusinessconcepts.de und dort sind dann auch die Termine von dem, was wir machen, quasi dran. Und wir haben zurzeit Intensivgruppen, die über 3 Monate laufen, und wir haben im nächsten Jahr zum ersten Mal eine Meisterklasse, die über 9 Monate läuft. Die wird Anfang nächsten Jahres beginnen. Und dort ist es ein Gemisch aus dieser virtuellen Wirklichkeit und einer realen Begegnung. Also wir sind noch so alte Begleiter, die sagen, einmal sollte man sich wirklich sehen. Das machen wir auch. Und ist das dann in Seminarform, und die Gruppen sind kompakt, bedeutet, dass wir gehören nicht zu den Public Speakern. Also bei euch beiden zum Beispiel wäre es momentan so, dass ihr starke Stage-Elemente habt, wo ihr viele Leute vor euch habt 100, 200, 500, 900 und vielleicht mal sehen, irgendwann geht ihr 1000, 2000 rüber. Also wo ihr große Räume füllt, das wäre bei uns nicht so. Bedeutet, bei uns wäre es wirklich noch das Gruppenformat, wo man den Einzelnen noch sieht und mit ihm auch sprechen kann.
Sehr gut. Wir hauen natürlich auch alle Links in die Shownotes unten rein, auch zu eurem neuen Buch, Die Zeit der smarten Experten. Und ich bin echt richtig dankbar und happy, dass wir uns dieses Jahr war das, ne? Manchmal komme ich ganz durcheinander, wann und wo wir uns gesehen haben, aber es war dieses Jahr in Berlin, kurz nach unserer DNX. Und ihr euch bereit erklärt habt, nochmal einen Workshop auf der DNX im nächsten Jahr, im Juni 2019 zu geben. Was können die Leute auf oder in dem DNX-Workshop von euch erwarten?
Also in dem Workshop werden wir wirklich die Expertenmodelle auseinandernehmen, weil wir die letzten zwei Jahre komplett gescannt haben. Da werden wir die 5 Expertentypen vorstellen. Einfach ein Raster, dass man im Kopf so ein Bild hat. Das sind die Sender, die Autoren, die Community-Leute, die Programmanbieter. Und die werden sagen, was machen die eigentlich? Und wie sehen die Produkttreppen unterschiedlich aus? Und ein paar Tipps geben, wo man mein Geschäftskonzept ordentlicher hinschauen sollte, damit hinter das Geld auch stimmt. Und an welchen Stellen man es lockerer nehmen kann. Also ist es so ein Tiefenbohrung, smarter Experte, wie geht das auf der Basis einer Systematik?
Richtig spannend. Was sind eure Ziele für das kommende Jahr? Ihr macht ja auch immer eine echte Sommerpause noch, wo, glaube ich, 4 Wochen, wo gar nichts geht, ne? Und Feli und ich haben jetzt gerade wirklich auch bedingt, dadurch, dass wir viel gereist sind und wirklich kein Internet hatten, das erste Mal, glaube ich, seit 7 Jahren unser Business auch mal mehr oder weniger für ein paar Wochen liegen lassen und gemerkt, wie wertvoll das auch sein kann, mal wieder Kraft und Energie und neue Inspirationen aufzutanken. Was ist denn so euer Fahrplan bis zur nächsten Sommerpause 2019?
Wir haben tatsächlich das Thema Experten für 6 Monate angesetzt, werden über Weihnachten nochmal eine Pause machen. Also wir machen im Sommer einen Block, wo wir kein Business machen, und im Winter, Dezember ist bei uns auch so ein Block, wo wir eine echte feste Klammer setzen und aussparen. Und wir werden dann im nächsten Jahr nochmal ein Buch schreiben, verraten wir aber nicht welches. Und wir gehen in die Meisterklasse rein, weil wir jetzt die letzten 6, 7 Jahre, die Intensivgruppen, hat sich ein Stamm von 300, 400 Leuten gebildet, die mit unseren Konzepten richtig arbeiten, die also jetzt schon mehrere Jahre auch am Geschäftskonzept sind. Und die haben immer wieder angeklopft und haben gesagt, stopp mal, also wir sind doch jetzt dabei, jetzt kommt mal rüber mit einem fortgeschrittenen Format. Und das gönnen wir uns. Da wissen wir noch nicht, wie intensiv man bei Fortgeschrittenen intensiv sein muss. Aber das werden wir 9 Monate tun, mit einigen Leuten, die also schon eine höhere Schlagzahl haben, nochmal eine ganze Etage nach oben zu gehen, zu sagen, was ist das Next Level? Also wo könntest du den Horizont nochmal um eine Etage nach vorne verschieben? Und das ist ein bisschen trickier, als wenn du die ersten 30-40% Umsatz aufbaust.
Und habt ihr auch einen Plan für die nächsten 3 Jahre, die nächsten 5 Jahre, kann man überhaupt retrospektiv aus der Vergangenheit ableiten, wo eure Reise noch hingehen wird? Oder ist es doch auch noch sehr Startup-like und dass ihr euch darauf einlasst, was so die Zeit mit sich bringt, gerade in der Digitalisierung kann es ja auch manchmal ganz schnell gehen.
Ja, also Brigitte und ich sind ja beide über die 50 jetzt rüber. Und also bei mir sieht man, die Schläfe wird tatsächlich grauer. Also wenn ich jetzt in den Spiegel schaue. Und wir haben in dem Expertenbuch die letzten 3 Kapitel bewusst in 3 verschiedene biografische Phasen gelegt. Also wir haben das 7. Kapitel ist, wie starte ich? Also ich habe noch kein Thema, ich habe noch nicht angefangen. Ich möchte es einfach mal versuchen. Wahrscheinlich ist man jünger, 20 Jahre alt, wie auch immer. Und sagt, ich habe noch viel Raum. Ich schau mal, wie es kommt. Auch da sollte man konzeptionell sein, aber machen. So, die 2. ist, und das haben wir sehr viel bei uns in den Gruppen, das sind Selbstständige, die sind 35, 40 und sagen, ich habe 10, 15 Jahre professionelles Arbeiten hinter mir, ich will aber in der klassischen alten Form das eigentlich nicht weitermachen. Wenn ich jetzt das nicht drehe in eine neue Form, sitze ich mit 50 immer noch in einem klassischen Handarbeitsmodell. Und das nennen wir die Switcher. Das ist das 8. Kapitel, wo ich sage, wie kann man ein bestehendes Thema drehen in eine smarte Aufstellung. Da ist man, sage ich mal, 40, ganz grob. Und das 3. Kapitel haben wir dann gesagt, biografisch sind so die Seniors. Das sind also Personen, die sagen, so, wir gehen auf die 50 zu, auf die 55. Wir haben unsere Etappe ziemlich gut gemacht und das Modell ist inzwischen smart geworden und auch der ein oder andere Groschen ist auf der hohen Kante. Wie muss ich das denn jetzt planen, damit ich irgendwann aufhören kann? Und Brigitte und ich sagen, wann wollen wir denn eigentlich aufhören? Wollen wir mit 60 aufhören, mit 65? Worauf haben wir Lust? Und das ist momentan tatsächlich im Kopf, dass wir hin und wieder sagen, welche Produkte packen wir noch oder bauen wir noch? Weil du brauchst ja 2-3 Jahre meistens, um sie zu etablieren und 2-3 Jahre, um sie dann zu fahren. Dann bist du ganz schnell bei 5-6 Jahren. Und zum Beispiel würden wir vermutlich keine große ein Festival, wie ihr das macht, würden wir momentan, selbst wenn es machbar wäre, wahrscheinlich gar nicht reinnehmen. Weil wir sagen, das würde 5-6 Jahre dauern, das aufzubauen, müsste sehr viel Energie investieren. Ihr habt sehr viel Energie investiert. Mhm. Und wenn es dann auf dem Höhepunkt ist, das wäre ja blöd, wenn man es aufhören würde. Das heißt, bei euch ist es richtig gut, dass ihr das noch 10 Jahre machen könnt, 15 Jahre. Bei uns, wenn wir das jetzt aufbauen würden, würden wir irgendwie bei 60 rauskommen. Und dann kommt der Moment, wo man sagt, will man das eigentlich? Und dieses biografische Denken, das ist bei uns tatsächlich da. Und wir setzen uns hin und wieder hin und sagen, auf welche Sachen haben wir mehr Lust und auf welche Sachen haben wir weniger Lust?
Ja, das ist wirklich so die klassische unternehmerische Freiheit, die, glaube ich, hier nochmal ganz gut rüberkommt. Und einer der Hauptgründe auch für mich war, mich selbstständig zu machen, dass man irgendwann wirklich wieder Herr über seine Zeit ist und darüber, was man macht, mit wem man arbeitet, bei uns noch von wo man arbeitet, bei euch auch, bei euch fiel die Wahl dann auf das Homeoffice. Insofern wirklich ein tolles Schlusswort und nochmal ein cooles Plädoyer für Unternehmertum in Deutschland. Und ich hoffe, dass es in Zukunft vielleicht noch mehr gefördert wird, als es jetzt gerade noch der Fall ist. Siehst du da gerade eine Verbesserung im Vergleich zu dem, als du angefangen hast? Oder gab es verschiedene Zyklenphasen, wo Unternehmertum noch mehr gefördert wurde als jetzt? Oder sind wir auf einem guten Weg, speziell im deutschsprachigen Raum?
Es wird besser, auf jeden Fall. Das heißt, als wir anfingen, war das Wort selbstständig einfach nur das Wort selbstständig und dahinter gab es eigentlich keine Ideen, was das genau ist. Heute ist es so, dass es immer mehr Blogs gibt. Es gibt immer mehr Personen, die darüber schreiben, was Entrepreneurship ist. Wir sind im Oktober jetzt auf dem Entrepreneurship Summit in Berlin. Das ist so ein Knoten, wo ich sage, da wird schon richtig gut gedacht. Da sind auch die Social Entrepreneurs. Da wird vom Kopf her und von der Technik her konzeptionell gute Arbeit gemacht.
Vom Dr. Günther Falt in das Event, oder?
Ja, ja. Mhm. Und dann ist es so, dass die Start-up-Szene nicht mehr die einzige ist. Bedeutet, der Begriff Solopreneur, den haben wir ja damals nach Deutschland reingebracht und reingeschmissen. Es ist tatsächlich so, dass inzwischen einige Leute in Wirtschaftsförderung das sogar verstehen, was es bedeutet. Und, und da merken wir eine Verbesserung und dass Leute flexibler werden und nicht mehr alles nur nach Kante F abarbeiten, sondern erstmal zuhören, was will der andere eigentlich. Und wenn das stärker wird, die Blogs stärker werden, die Gruppen, die Communities, die Masterminds, wenn das alles zusammenwächst, glaube ich, ist es heute einfacher, ein Netzwerk zu finden, sein Ding dann auch wirklich aufzubauen. Und Beispiel, wenn ich sage, ich möchte das verbinden mit Reisen, wäre ich doch dumm, nicht auf eure Konferenz zu kommen, mir eure Blogs durchzulesen, uns sich den Input zu holen. Warum sollte ich mir das alles selber neu aus der Nase saugen? Heißt also, die Startbasis ist stärker geworden, auf jeden Fall.
Mhm. Ja, gerade auch, wenn ich das vergleiche mit dem, was an Wissen und Know-how über Unternehmertum oder gerade das Bootstrapping, was wir gemacht haben, vorhanden war im deutschsprachigen Raum zu dem, was es jetzt alles gibt. Nicht zuletzt unsere Facebook-Gruppe mit über 16.000 Leuten, die uns damals wahrscheinlich viel Zeit und Mühe erspart hätte, sind die Zeiten doch besser geworden und die Ampeln stehen auf grün, würde ich sagen.
Sehe ich genauso. Ja.
Cool. Ja, mein lieber Ehrenfried, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße an Brigitte und wir beide, Feli und ich, freuen uns schon total, euch dann endlich auch mal wieder in Berlin live in die Augen schauen zu können, nächstes Jahr auf der TNX.
Wir sind gerne dabei, schauen immer gerne zu, was ihr macht. Lasst es wachsen, bringen den Gedanken nach draußen. Danke, dass ich dabei sein konnte. Tschüss.
Sehr gerne. Peace and out. Hey du. Ja, genau du. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne kurz in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community ist für alle angehenden digitalen Nomaden und alle anderen Podcast-Hörer und Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von 0 auf mittlerweile über 13.000 Mitglieder gewachsen. Und ich bin jeden Tag persönlich in der Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Wir erwarten dieses Jahr im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Für mich ist die DNX echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, wo ich mich auch wirklich darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Wenn du das nicht nur 10-mal gesehen, nicht nur 50-mal, nicht nur 100-mal, nicht nur 500-mal, schon über 1000-mal habe ich gesehen, dass Leute transformiert sind, nachdem sie auf einem von unseren Events gewesen sind, sei es bei den Konferenzen, sei es bei den Camps, sei es über den Podcast, sei es über die Academy, sei es über die Facebook-Community, wie auch immer, so inspiriert geworden sind, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig arbeiten zu können. Sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, das erste Geld zu verdienen, on the road gegangen sind und jetzt treffen wir all diese Tausende von Leuten von unserer DNX-Community in den digitalen Nomaden-Hotspots auf dieser ganzen Welt. Also sei es jetzt in Bangkok, in Chiang Mai, in Medellin, in Barcelona, in Bangkok, in Berlin, in Lissabon, in den Nomad-Hotspots dieser Welt trifft man die Leute, die auch vorher auf einem Event von uns gewesen sind und dann auf die Reise gegangen sind und aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben ausgebrochen sind. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich im Mai auf der DNX sehen und wenn das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zu den Speakern, Workshops und Tickets zu DNX findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten am Start. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Und wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine 7 Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein number one place to go, wenn du spürst, da geht noch mehr in dein Leben. Wir holen nur die allerbesten Experten in die Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Durch unsere DNX-Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und zu den besten Experten zu den Themen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen dir kostenlos, diese Experten kostenlos in die DNX Academy. Check also jetzt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de. Weiter geht's mit dem internationalen englischsprachigen DNX Festival im September 2018 in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und auch ein digitaler Nomaden-Hotspot. Und das ganze Event wird mit Speakern und Teilnehmern aus aller Welt stattfinden. Letztes Jahr in Lissabon hatten wir Teilnehmern aus über 50 verschiedenen Nationen und Ländern auf dem DNX-Festival am Start. Leute fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die allerbesten Speaker auf dem DNX-Main-Event, auf der DNX-Main-Stage und haben neben dem Main Event natürlich auch wieder viele Pre-Events, haben eine fette Party, haben Meetups in der ganzen Stadt. Also wir übernehmen als DJ Nomads komplett Lissabon und haben natürlich auch wieder einen Workshop-Day mit, ich glaube, über 20 Workshops, wo wir dann noch tiefer in die verschiedenen Themen der digitalen Nomadenwelt einsteigen. Also, save the date, alle Tickets und alle Infos, alle Speaker findest du unter www.dnxglobal.com und das ist unser fettes, fettes, fettes internationales Event, das immer im September in Lissabon in Portugal stattfindet. Next, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen DNX-Podcast mit einem Native-Speaking-Host am Start. Das heißt, nicht mehr ich werde mir ein abbrechen und versuche, Englisch zu sprechen mit den Leuten, sondern wir haben die liebe Silvia Christmann am Start, die in New York und überall auf der ganzen Welt groß geworden ist, aber Englisch flüssend und native speak, hätte ich fast gesagt, spricht und deshalb der perfekte Podcasting-Host ist. Und der DNX-Podcast auf Englisch ist jetzt ganz frisch an den Start gekommen. Es gibt schon die ersten Episodes, die ersten Folgen und es sind einfach richtig, richtig, richtig geile Menschen, die da auf dem DNX-Podcast gefeatured werden und den englischsprachigen Podcast am besten direkt subscriben, auch eine Bewertung abgeben. Damit nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel für Tickets für die DNX Lissabon und die DNX Berlin teil. Und den englischsprachigen DNX-Podcast findest du unter www.dnxpodcast.com. Last but not least, der DNX Backpack. Der DNX DJ Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX Rucksack wurde zusammen mit euch, zusammen mit dir, zusammen mit der DNX Community entwickelt. Wir haben über 1000 Einsendungen zu unserer Umfrage bekommen, haben über 1,5 Jahre an dem Rucksack entwickelt und jetzt bin ich mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX Rucksack um die Welt reisen. Ich bin gerade in Kuala Lumpur auf dem Visa Run. Morgen geht's wieder zurück nach Thailand. Und der Rucksack ist immer am Start und er ist richtig, richtig geil geworden. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxshop.de. Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DNX-Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Du kannst auch auf www.dnxpodcast.de/iTunes gehen, dann wirst du direkt auf den Podcast in iTunes weitergeleitet oder du öffnest die Podcast-App im iPhone, gehst unten rechts auf die Lupe, suchst dann nach Markus Meurer oder nach DNX-Podcast und dann auf Bewertung abgeben. Schreib mir einfach ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen, vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out. Dein Markus.